Ja, der Herr ist hier im Heiligen Geist. Jesus, unser König, der verborgen ist. Ich möchte uns einige Verse lesen aus Lukas 19. Lukas 19, 11 bis 15. Und ich habe das überschrieben mit Jesus, der König im Exil. Und dahinter ist eine Eins. Das heißt, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nächsten Sonntag weitergehen mit diesem Text oder auch mit den darauffolgenden Versen. Bei der Vorbereitung ist mir so vieles so wichtig geworden, dass ich dann den Text verkürzt habe. Jesus, der König im Exil. Lukas 19, Abvers 11. Die Menge hörte Jesus zu und er erzählte ihnen ein Gleichnis. Denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Ein vornehmer Mann wurde in ein fernes Land gerufen, um dort zum König gekrönt zu werden. Danach wollte er wieder zurückkehren. Aber sein Volk hasste ihn und sandte ihm eine Abordnung nach, um ihm sagen zu lassen, dass sie ihn nicht zum König haben wollten. Als er zurückkam, ließ der König die Diener kommen, denen er das Geld gegeben hatte. Er wollte erfahren, was sie mit dem Geld angefangen und welche Erträge sie erzielt hatten. Jesus ist unser König. Wir glauben das, wir feiern ihn als solchen. Und König bedeutete damals mehr, als was wir heute so unter Königen verstehen. Die meisten Könige, die es heute noch so gibt, so sind mehr Repräsentanten, aber nicht wirklich die Herrschenden, nicht die Regierenden. Da gibt es dann die Regierungen und dann gibt es halt noch die Queen oder den König von Schweden oder so. Der König, so wie das von der Bibel her verstanden wird, war immer so beides. Also sowohl ein Repräsentant, herrlich und glanzvoll, so wie man das eben kennt von den Könighäusern, aber eben auch der uneingeschränkte Herrscher. So, wir würden da heute eher vom Boss oder vom Chef sprechen. So, der, der das Sagen hat, der es bestimmt und dem man folgen soll. Nun, unser Text spricht davon, dass ein vornehmer Mann in ein fernes Land gerufen wurde, um dann zum König gekrönt zu werden. Und um die Gleichnisse zu verstehen, da gibt es immer so einige Eckpunkte, um da so richtig einzutauchen und um das Ganze dann noch richtig zu verstehen. Ich möchte direkt am Anfang sagen, dieser vornehme Mann, in dem es in diesem Gleichnis geht, ist Jesus selbst. Das ist auch nicht so schwer, das so zu identifizieren. Es ist Jesus selbst. Jesus geht in ein fernes Land, um dort zum König gekrönt zu werden. Und das erzählt er seinen Jüngern in einer ganz bestimmten, wichtigen, entscheidenden Phase. Da möchte ich etwas später noch drauf eingehen, denn das ist die Einleitung zu diesem Gleichnis und dieser Kontext ist extrem wichtig, um es richtig zu verstehen. Ein vornehmer Mann wurde in ein fernes Land gerufen, um dort zum König gekrönt zu werden. Nun, Jesus, der König, das ist ein roter Faden durch die Schrift, ein ganz herrlicher roter Faden. Er hat halt eine Besonderheit, nämlich diesen König erkennen nicht alle als König, sondern nur einige. Nur einige erkennen, dass Jesus der König ist. Und ist es nicht auch heute so? Ganz bestimmt. Denn wir hören also selten oder gar nicht, wir hören gar nicht in den Nachrichten, der König dieser Welt hat Folgendes gesagt. Sondern wir hören eigentlich nur die Erlässe oder Bestimmungen oder die neue Gesetzgebung der Herrschenden dieser Welt. Obwohl doch Jesus der König dieser Welt ist. Hier ist also der Unterschied, ob man ein gläubiger Mensch ist oder eben nicht. Gläubige Menschen sagen, ich habe da noch einen König, ich habe da noch einen Herrscher über mir und nicht nur die Obrigkeit. Nun, Jesus als König, wir sehen es bei der Geburt, auch da ist es schon geheimnisvoll, ja, er bekommt Geschenke und er wird irgendwie da von einigen doch erkannt, das ist der neue König. Aber es läuft sehr verborgen ab, die allermeisten registrieren es überhaupt nicht. Ein anderes Kernereignis, wo wir als Gläubige erkennen und auch durch die Zeiten immer wieder Menschen erkannt haben, das ist nicht einfach nur ein Mensch, der ist irgendwo ein König, der hat Macht, der hat Autorität, war dann zum Beispiel bei der Taufe. Denn als Jesus sich taufen ließ, ein Mensch aus Fleisch und Blut, es waren einige Menschen dabei, kam eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Und für gläubige Menschen erschloss sich etwas. Okay, das ist nicht einfach nur hier irgendein Mensch, ist nicht nur irgendein Jude, da gingen ja viele Juden und haben sich taufen lassen bei Johannes dem Täufer, sondern da kam diese Stimme. Und viele, wahrscheinlich aber nicht alle, haben identifiziert, das war Gott selbst, der hier spricht. Und wenn Gott selbst sagt, das ist mein Sohn, dann ist es der Sohn Gottes. Und dann ist es auch der König. So wie es schon in den alten Schriften im Alten Testament vorgezeichnet wurde. Als Jesus dann bei seiner Himmelfahrt sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ja, da war das natürlich auch ein Statement eines Königs, der herrscht, der regiert. Jesus ist unser König. Aber er ist im Exil. Ich möchte das gleich ein bisschen entfalten. Was bedeutet das eigentlich, er ist im Exil? Nun definieren wir mal, was ist ein Exil? Im Exil zu sein heißt, man ist fern der Heimat, beziehungsweise fern dem Herrschaftsgebiet, wo man eigentlich der Herrscher ist. Nun, in der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder Herrscher, die mussten ins Exil. Und das ist in gewissem Sinne ein Vergleichspunkt und Jesus als König im Exil hat dann nochmal fundamentale Unterschiede. Aber ich möchte uns diesen Gedanken etwas näher bringen. Was heißt Exil? Exil heißt, ich bin nicht da, wo eigentlich meine Heimat ist und ich herrsche nicht da, wo ich eigentlich herrschen sollte. In der Geschichte hat es das immer wieder gegeben. Da gab es einen Kaiser Julius Nepos, kennen wir natürlich alle nicht. Ich habe es ja nachgeforscht, um so ein paar Exilherrscher mal zu nennen. Also der war eigentlich ein Kaiser im 5. Jahrhundert im Römischen Reich, aber da gab es halt Krawall und Ärger und Stress und dann musste er weg und dann war er im Exil. Es gab einen englischen König, der hieß Æthelred, der hat im 10. Jahrhundert gelebt und da kamen halt dann die Wikinger oder die Norweger, so ganz genau weiß ich das nicht. Sorry für jeden, der gut in Geschichte ist, ich bin da nicht so gut. Ich habe mir das hier nur ein bisschen angeeignet. Auf jeden Fall wurde er vertrieben aus seinem Herrschaftsgebiet und er musste ins Exil. Also er war nicht da, wo er eigentlich hingehörte und er hatte auch nicht mehr die Herrschaft, die ihm eigentlich gehörte. Und Napoleon Bonaparte, so da wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr. Der war sogar zweimal im Exil. Einmal auf der Insel Elba und einmal dann auf der Insel St. Helena, wo er dann auch schlussendlich, glaube ich, gestorben ist. Stimmt vielleicht nicht ganz, seht es mir nach. Auf jeden Fall war er eigentlich der König oder der Herrscher, wie auch immer, Kaiser, was auch immer die Begriffe sind, aber er musste ins Exil. Er war nicht wirklich in Regierung, die Leute wollten nicht auf ihn hören, er musste um sein Leben bangen. Der letzte Kaiser, also mit Namen Karl, auch der war im Exil. Das ist jetzt 1918, das rückt uns also schon ein bisschen näher. Und der musste halt seine Macht niederlegen, hat er auch gemacht. Die äußeren Umstände haben ihn dazu gezwungen später. Also er war dann im Exil, er lebte, glaube ich, in Österreich, er war in der Schweiz im Exil. Und er musste das alles niederlegen. Und später hat ihn das alles sehr geärgert. Und er meinte, er ist eigentlich doch von Gottes Gnaden eingesetzt und er wollte doch wieder der Kaiser sein. Das ist Exil. Man ist nicht da, wo man hingehört und man hat auch nicht die Herrschaft, die einem eigentlich gehört oder auch nicht. Und hier ist halt ein fundamentaler Unterschied. Weil irdische Herrscher haben immer für eine begrenzte Zeit haben sie die Herrschaft. Und das Danielbuch sagt uns sogar, dass Gott Könige einsetzt und absetzt. Also dass es irgendwie schon aus Gottes Gnaden ist, dass es solche gibt, die in Obrigkeit sind und die regieren. Aber das hört dann immer irgendwie auf. Nun, was hat das Ganze mit Jesus zu tun? Ist Jesus der König dieser Welt? Wir als Gläubige würden schon sagen, ja, oder? Gehört Jesus nicht diese Welt? Hat er sie nicht geschaffen? Hat er nicht jeden Anspruch auf jeden Menschen, der lebt? Wem verdanken wir, dass unser Herz gerade schlägt? Und es schlägt 60 Mal, 80 Mal. Es ist uns alles so vertraut und so gewohnt, aber wem verdanken wir das, dass unser Herz schlägt und nicht jetzt aufhört zu schlagen? Wer hat die Macht, das zu tun? Wir sind so geprägt von Naturwissenschaft und Wissenschaft und unserem Gedanken und ich sage nicht, dass Wissenschaft falsch ist, aber sie ist begrenzt. Ich behaupte mal, unser Herz schlägt, weil Gott es will. Und wir atmen, weil Gott es will. Jeder Atemzug ist ein Geschenk von Gott. So sehen wir das als Gläubige, weil Gott hat uns gemacht. Es sind nicht einfach nur wissenschaftliche Abläufe, die uns am Leben halten. Ja, das auch. Und Gott erlaubt auch, dass wir das erforschen und Medizin und so, versteht mich bitte richtig, ist alles gut. Entdeckt, was Gott geschaffen hat. Aber genauso ist es wahr, dass Gott die Macht hat, zu sagen, das war jetzt der letzte Herzschlag, das war jetzt der letzte Atemzug. So geschieht es. Weil er ist der König dieser Welt. Er hat sie geschaffen, er durchdringt sie, er durchwebt sie, er erhält sie. Das tut Gott, das tut nicht die Wissenschaft. Und das tun erst recht nicht wir. Denn wer von uns hat sein Herz je gesteuert und gesagt, oh Herz, jetzt bitte weitermachen. Das macht Gott. Wir als Gläubige leben in diesem Bewusstsein. Gott ist der König dieser Welt. Er ist der Regent, er ist der Herrscher. Aber warum ist er der König im Exil? Naja, weil wir Menschen ihn verbannt haben. Weil wir Menschen gesagt haben, wir wollen keinen König. Wir wollen keinen, der uns sagt, was wir zu tun haben. Wir wollen nicht, dass jemand über uns bestimmt. Ist es so? Es wäre sehr einfach zu sagen, ja, bei den Ungläubigen ist das so. Die wollen ja nicht, dass Jesus der Herr ist. Aber ich möchte uns heute auch fragen, ob Jesus unser König ist. Und zwar nicht nur im Sinne, ja, du bist ein toller König, wenn du so meine Gebete erhörst und wenn du mich segnest und wenn du es mir gut sein lässt, sondern auch in den Zeiten, wo es nicht gut läuft. Ist Jesus dann noch unser König? Und dann eben die Frage, die wir ja eingangs hörten, auch von Heiko, so die Erwartungen, die wir haben und die Wünsche und das, was wir umsetzen und nicht umsetzen und wann fragen wir eigentlich, Gott, was möchtest du? Was ja eigentlich total angemessen und logisch und richtig wäre, wenn Jesus unser König ist. Von daher mal eine selbstkritische Frage an uns alle, mich eingeschlossen. Ist Jesus unser König? Ist er der Regierende? Ist er der, der uns Impulse gibt und wir sagen, ja, na klar, du bist der König, ich bin der Diener. Du bist der Chef, ich bin der Angestellte. Wir sind so geprägt in unserer Zeit, und von unserer Gesellschaft so geprägt vom Individualismus und von der Selbstverwirklichung, dass wir so oft denken, ja, das so, wie ich das will und so muss das sein. Und wir empören uns immer, wenn es irgendwie nicht nach unserer Nase geht oder irgendwie anders läuft. Wir empören uns und empören uns und empören uns. Bitte versteht mich richtig, ich bin kein unkritischer Mensch und es gibt vieles, über das man sich empören kann in dieser Welt und was nicht gut läuft. Versteht mich bitte richtig. Aber die Frage heute ist Jesus der König? In meinem Leben, in deinem Leben? Schauen wir uns doch mal nochmal diesen Kontext an, diesen Zusammenhang an. Vers 11, den ich ja schon gelesen habe. Denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. So, was wir hier haben, ist eigentlich eine totale Kollision der Erwartungen. Ein totaler Zusammenprall, etwas, was gar nicht zusammenpasst. Die Erwartung, die in Jesus war und die Erwartung, die in den Jüngern war, war fundamental unterschiedlich. Und Jesus möchte sie mit diesem Gleichnis auch auf etwas vorbereiten, was jetzt kommt. Und er möchte sie lenken und leiten in eine Richtung, die gut und gesund ist. Und das ist auch für uns wichtig. Die Jünger haben gedacht, okay, wir sind mit diesem Jesus unterwegs, jetzt schon eine ganze Zeit. Wir haben gesehen, was er kann Zeichen und Wunder tun. Er kann Tote auferwecken, er kann Kranke heilen. Er ist gütig und er ist mächtig. Und jetzt geht die Reise nach Jerusalem. Jetzt kommen wir nah dahin, deswegen nah bei Jerusalem. Jetzt war die Erwartung auf dem Höhepunkt. Welche Erwartung? Nun, die Erwartung, die auch schon im Alten Testament vorausgesagt wurde. Da stand es doch, da wird der Messias kommen und der Messias ist der König und er ist unser König, er ist der König der Juden. Er wird regieren und wir sind doch jetzt hier unter dieser Besatzungsmacht der Römer und wir sind ja gar nicht in Regierung. Mensch, war das klasse früher mit König David. Da hatten wir unseren König und wir waren ein Volk und wir hatten unser Land und wir hatten unsere Freiheit. Und jetzt, ja, wir sind immer noch die Juden und wir haben doch einen Gott und der ist doch allmächtig und der Messias kommt und wenn der kommt, dann macht er mal ein Ende mit den Römern und dann werden wir alle an ihre Plätze verwiesen und dann sind wir das königliche Volk und dann geht es uns gut, weil wir haben einen König, der wird uns versorgen und der wird uns heilen und es wird alles blühen. Das war die Erwartung. Nahe an Jerusalem. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis, das für die damals sehr wichtig war, aber ich möchte mal behaupten, für uns heute immer noch genauso wichtig ist. Behaupte mal, die allermeisten von uns sind keine Juden, vielleicht sind ja auch einige Juden unter uns, vielleicht sind auch einige Juden unter uns, die es noch gar nicht wissen, dass sie Juden sind, hört man immer wieder so Geschichten, dass jemand das entdeckt, in seinem Stammbaum. Aber wir sind eingepfropft, wir sind dazugekommen, wir sind mit rein in die Geschichte Gottes als Gläubige aus den Heiden, aus den Nationen, wie es in Römer 11 heißt. So, wir sind mit in der Geschichte Gottes drin. Und wie ist es denn bei uns? Was ist denn unsere Erwartung an unseren König? Und wann ist Jesus unser König? Und wann darf er unser Leben bestimmen? Ja, wenn er unsere Gebete erhört und wenn wir immer gesund sind und wenn er schnell unsere Gebete erhört und wenn wir gut versorgt sind. Das ist ein guter König. Ja, das stimmt auch, das ist auch ein guter König. Und man darf auch diese Wünsche haben, aber manchmal geht es im Leben eben auch anders. Dann kommen da die schweren Wege. Dann wird man krank und man wird nicht am nächsten Tag schon gesund. Ich meine, Gott macht uns ja gesund, er heilt ja, das können wir voller Überzeugung sagen. Aber manchmal ist die Strecke von Kranksein bis Heilung ein längerer Weg. Bei manchen geschieht die Heilung im Himmel. Das meine ich nicht zynisch, das meine ich genau so. Jeder wird geheilt, spätestens im Himmel. Wie ist es, wenn wir schwere Wege gehen, wenn wir auf einmal den Arbeitsplatz verlieren oder unser Partner stirbt oder ein anderer lieber Mensch oder eine Corona-Welle über uns hereinbricht und uns die Freiheit nimmt? Oder. Jesus ist der König. Er war der König der Jünger damals und er blieb ihr König, aber er wusste schon, die werden jetzt eine ganze Menge Fragen haben, die werden zweifeln und manche werden ihm auch nicht mehr nachfolgen, weil jetzt auf einmal etwas ganz anderes kommt. Es kam die Passionszeit. Jesus, der König, hatte nun keine herrliche Krone auf, sondern eine Dornenkrone. Es gibt ein Leid in dieser Welt, es gibt eine gefallene Welt und Jesus ist der König auch jetzt in dieser gefallenen Welt. Das glauben wir, das sehen wir mit den Augen des Herzens, dass er unser König ist. Aber es geht nicht alles genauso, wie wir das gerne hätten. Darauf hat er sie vorbereitet damals. Er hat ihnen dieses Gleichnis erzählt und er hat gesagt, der vornehme Mann, der wird in ein fernes Land gerufen. Sie waren nahe bei Jerusalem, aber in ein fernes Land. Ist das vielleicht ein Hinweis, dass es irgendwie ein bisschen dauern wird, bis er auch wiederkommt? Jesus ist in das ferne Land gegangen. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist dann in den Himmel gefahren. Das ist das ferne Land. Er wurde dann auch noch mal gefeiert als der König im Thronsaal Gottes. In der Offenbarung können wir da einige Bilder nachlesen. König Jesus. Er ist der König dieser Welt. Aber diese Welt ist noch in einem Zwischenstadium, denn der König wird sichtbar erscheinen in aller Herrlichkeit. Keine Dornenkrone mehr, sondern eine prächtige Krone, so möchte ich es mal ausmalen. Und dann wird für jeden klar sein, wer der König ist und somit auch der Boss und somit auch der Chef. Welche Erwartung haben wir an Gott und wann sind wir Gott treu und wann fragen wir nach seinem Willen und wann tun wir seinen Willen? Und sind wir Menschen, die sagen, Herr, was du mir anvertraut hast, da will ich nächste Woche mehr, noch tiefer reingehen, aber wir haben es ja heute in der Einleitung auch schön gesehen, gehört, gesehen, die Körner von der Sonnenblume. Uns allen sind Dinge anvertraut, was machen wir damit? Was machen wir damit? Machen wir etwas für den König oder machen wir nur etwas für uns? Bauen wir an seinem Reich mit oder nur an unserem eigenen? Das ist eine wichtige, kritische Frage, die ich mir stelle und die ich uns allen stelle. Wer ist wirklich unser König? Viele Juden warten bis heute auf diesen König und sie werden diesen König erleben, wenn er sichtbar erscheint. Und viele werden dann sich auch zu ihm bekehren, wie Römer 11 es schon prophezeit. Wer ist unser König? Wen fragen wir? Und wenn er zu uns spricht, was tun wir? Tun wir dann das, was er uns sagt? Nun, ich möchte es nochmal so unterstreichen, er ist unser König und er versorgt uns mit Gesundheit, er versorgt uns mit Nahrung, mit einem Dach über dem Kopf. Das kommt von ihm. Ja, aber ich habe doch hart gearbeitet. Ja, hoffentlich. Es ist gut, auch hart zu arbeiten. Aber wer hat dir denn die Kraft gegeben zu arbeiten? Wir sind alles Empfänger von Gottes Gnaden in allem, was wir tun und denken und sagen. Und von daher auch die Frage, wem sind wir eigentlich Rechenschaft schuldig? Ja, dem Finanzamt. Das stimmt auch. Ist auch eingesetzt irgendwie und hat so seinen Sinn. Kann man sich viel ärgern und die Gesetze der Menschen sind sowieso nicht vollkommen, diese ganzen Bemühungen. Aber wir sind noch viel mehr Gott Rechenschaft schuldig. Was tun wir mit dem, was wir haben? Was tun wir mit unserem Körper? Was tun wir mit unserer Zeit? Was tun wir mit unserem Geld? Gehört das alles König Jesus? Also in dem Sinne, dass wir das nur empfangen haben, um es treu zu verwalten? Oder gehört das uns? Und Gott, okay, ich gebe dir ein bisschen. Das ist eine falsche Sichtweise. Und ich predige das nicht, um uns irgendwie heute ein schlechtes Gewissen zu machen oder um uns irgendwie fertig zu machen oder so. Aber ich möchte diese Fragen stellen, weil die Bibel stellt diese Fragen. Mir und euch und uns. Und warum ist das eigentlich gut? Nun, weil darin die ganze Freiheit liegt. Das ist die Freiheit. Die Freiheit ist nicht, ich horte mein Geld und ich sammle mein Geld und dann bin ich sicher. Nee. Und ich mache alle Fitness dieser Welt und dann werde ich immer gesund sein. Nee. Wir können uns so abstrampeln und so viel tun und machen. Gott ist unsere Sicherheit, Gott ist unser König, Gott ist unser Versorger. Und er wünscht sich so, dass wir das auch so sehen, weil uns das frei macht. Das ist die größtmögliche Freiheit, die es gibt. Menschen denken ja, die größtmögliche Freiheit ist dann, wenn mir keiner was zu sagen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da bist du aber noch ziemlich überheblich unterwegs. Ich habe lieber jemanden, also ich gestehe, ich bin auch oft noch in dieser Überheblichkeit, aber ich beginne zu begreifen, wie gut ist es, König Jesus zu haben, der mir sagt, was ich tue und was ich nicht tun soll. Darin ist die größtmögliche Freiheit. Damals die Menschen, und Jesus wusste das, dass das kommt, das war kurz nachdem er dieses Gleichnis erzählt hat, da hat sein Volk, die Juden, sie haben gesagt, wir wollen diesen König nicht. Und die Nationen wollen diesen König auch nicht. Und die Frage an uns ist, wollen wir diesen König? In der Taufe haben wir es eigentlich dokumentiert, bezeugt, versiegelt. Ich gehöre nicht mehr mir. Ich gebe mein Leben in den Tod. Das heißt, nicht mehr die Selbstbestimmung und die Selbstverwirklichung, sondern Gott, ich möchte für dich leben, für dein Reich, mit allem, was ich bin und habe. Unter dem gibt's das nicht. Das nennen wir Bekehrung. Alles gehört Gott. Und ich möchte uns heute herausfordern, jeden Einzelnen, dass du sagst, König Jesus, du bist mein König, du bist mein Befreier, du bist mein Retter, du bist mein Versorger. Und alles, was ich bin und habe, gehört dir sowieso. Und ich gebe es dir, weil Jesus ist so ein Gentleman. Er beraubt uns nicht, sondern er trainiert uns in Liebe, in Großzügigkeit, in Teilen. Er möchte keine Zwangsherrschaft ausüben, das widerstrebt ihm zutiefst, weil er Liebe ist. Und deswegen trainiert er uns unser ganzes Leben lang, dass wir sagen, ich gebe es dir, Jesus, freiwillig. Und das berührt sein Herz. Er ist eben kein Napoleon und kein anderer dieser Herrscher, die alle irgendwann irgendwie Gewalt und Zwang ausüben. Das ist immer das, wo Regierungen sich hinentwickeln, die menschlich sind. Die Regierung Gottes ist die Regierung der Liebe und der Geduld und des nochmaligen Zuspruchs. Und nächste Woche werde ich darauf eingehen mit den 5 Städten und den 10 Städten. Ich weiß nicht, ob dir das zu merkwürdig klingt, aber mich spornt das schon seit Jahren immer wieder an. Weil ich glaube, dass die Ewigkeit daraus bestehen wird, dass wir etwas zu tun haben werden. Die Arbeit wird befreit sein von all dem, was Arbeit hier schwierig macht. Schwierige Kollegen, Leistungsdruck und all diese Dinge, die werden wir im Himmel nicht mehr haben. Aber wir werden auch nicht in der Hängematte liegen. Und mal ganz ehrlich, das macht ja vielleicht mal 20 Minuten Spaß, aber das macht doch nicht den ganzen Tag lang Spaß. Das macht doch nicht wirklich Spaß, oder? Da wird man doch irgendwie ganz komisch. Es macht doch Spaß, kreativ zu sein, zu gestalten. Und das werden wir in der Ewigkeit tun. Manche so über eine Stadt, manche über 5 Städte, manche über 10 Städte. Wie auch immer, es ist ein Bild, es ist nur ein Bild. Aber dahinter steckt ja irgendwie auch eine Realität. Und das, was wir hier tagtäglich leben, wird beeinflussen, wie wir dann später leben werden. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie kriegt, mich kriegt es immer wieder, dieser Gedanke. Ja, Herr, ich möchte lernen von dir. Du bist mein König und du wirst genauso mein König sein in der Ewigkeit. Also wer sagt, in der Ewigkeit möchte ich mein eigener Chef sein, sorry, ist nicht im Angebot und wird es nie geben. Gott war der König, er ist der König und er wird der König bleiben. Und das Schönste, wo man leben kann, ist im Königreich Gottes. Jetzt und dann auch in der Ewigkeit. Jesus ist der König im Exil, weil er immer wieder verbannt wurde aus den Herzen der Menschen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Frage an uns, wir haben ihn aufgenommen. Leben wir auch das, was wir grundsätzlich in der Taufe dokumentiert haben und bezeugt haben und gesagt haben. Es ist die größte Freiheit, es ist der größte Segen, es ist das beste Leben, wenn Jesus der König ist. Wenn wir fragen, was möchtest du, König Jesus? Oder wenn wir das mal umsetzen, was er uns schon ein paar Mal gesagt hat. Wir lernen, ein liebevolles, vertrauensvolles und gehorsames Herz gegenüber dem wahren König dieser Welt. Wäre das nicht schön, wenn Jesus sich so über uns freuen kann und wenn er in unserem Herzen nicht im Exil sein muss oder in unserem Herzen nur so, naja, einmal die Woche im Gottesdienst, klar, da bist du der König, sondern auch morgen und die ganze Woche. Herr, was willst du? Was willst du, dass ich tun soll mit meinem Geld? Was willst du, dass ich tun soll mit meiner Zeit? Was willst du, dass ich tun soll mit meinen Beziehungen? Was willst du, dass ich tun soll in der Gemeinde? Was willst du, dass ich tun soll meinen Verwandten und Bekannten? Was willst du, dass ich tun soll meinem Nachbarn? Okay, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen stressig an, ne? Aber interessanterweise wird er uns nicht überfordern. Das tun wir nur immer selbst. Oh, jetzt muss ich das alles machen, das noch machen, das machen. Nein, 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 nein. Der Herr hat gesagt, jeder Tag hat so seine Plage genug. Ja, also es gibt genug so für einen Tag. Mach nicht zu viel. Aber die große Frage ist, heißt es, wir planen und wir machen und wir werden und Wir machen uns ein schönes Leben und uns einen guten Namen und uns ein großes Reich. Hier ist der Knackpunkt. Oder sagen wir, König Jesus, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Dein Name soll geheiligt, sprich hochgehalten, verherrlicht und bekannt sein. Nicht mein Name. Ich bin nicht so wichtig. Du bist wichtig. Du bist der König. Wir ehren dich. Wir versammeln uns um dich herum. Wir hören, was du sagst. Und deinen Willen wollen wir tun. Der König Jesus in unserem Herzen, nicht im Exil, hoffentlich, sondern in seinem Eigentum. Jesus in seinem Eigentum, in uns und in unserer Gemeinde. Und so breitet sich das Reich Gottes aus, bis dass er sichtbar kommt. Und dann sind wir vorbereitet auf diesen Tag. Ja, wir freuen uns auf diesen Tag. Wir sagen nicht, Jesus, komm bitte noch nicht, weil ich möchte noch das und das und jenes. Sorry, ich wünsche dir, dass du Jesus erkennst, denn egal, was du dir hier Schönes vorstellst, das wird alles in den Schatten gestellt, wenn König Jesus sichtbar erscheint. Seht und schmecket, wie gut der Herr ist. Er ist gut und nur gut und liebevoll und fröhlich und frei und stark und versorgend. Ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken. Ich hörte neulich folgenden Gedanken. Unsere größte Herausforderung ist nicht Corona. Unsere größte Herausforderung ist der Glaube. Was meine ich mit Glaube? Der Glaubensgehorsam. Wenn Jesus wiederkommt, wird er diesen Glauben vorfinden. Das steht kurz vor unserem Text in Lukas 18. Das größte Problem ist nicht Corona. Das größte Problem ist Glaube. Glaubensgehorsam gegenüber Gott. Das ist die Frage, die uns beschäftigen sollte und die uns auch frei macht von vielen anderen Fragen. Die sind alle ein bisschen vorläufig, ein bisschen temporär, vergänglich. Aber diese Frage ist die ewige Frage, ist die größte Frage. Glauben wir Gott und gehorchen wir, was er sagt, der König? Ich glaube, wäre ein bisschen fies, wenn ich jetzt nochmal sage, dass wir Donnerstag Gebetsstunde haben um 19.30 Uhr. Ist vielleicht ein bisschen fies, oder? Oder auch nicht? Denkt mal drüber nach. Was ist wichtig? Was möchte der König? Vielleicht solltest du Donnerstag hier nicht sein, weil der König etwas anderes für dich hat. Vielleicht solltest du aber auch Donnerstag hier sein, weil wir zusammen beten. Für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land. Vielleicht wäre das doch gut. Vielleicht ist das, was der König von dir möchte. Ich gebe es euch frei. Aber hört darauf, was der Herr sagt. Manchmal, was der Herr Buck sagt, wenn das in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott will. Aber immer, hört immer auf das, was der Herr Jesus sagt. Amen. Darf ich euch zum Gebet bitten, aufzustehen? Herr Jesus, wir können uns kaum vorstellen, in was für einer Herausforderung du gewesen bist, als du diese Worte gesprochen hast. Du liebtest deine Jünger zutiefst, aber du wusstest, sie sind irgendwie auf dem falschen Dampfer. Sie erwarten Herrlichkeit und Glorie und sitzen zu deiner Rechten und herrschen. Aber dann ging der Weg ganz anders. In das Leiden hinein, in die schwere Zeit. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du deinen guten Heiligen Geist uns allen sendest, dass wir erkennen können, wie du uns führst, wo wir gerade stehen und was du als König mit uns machst. Ja, wir genießen die herrlichen Zeiten, die fröhlichen, die unbeschwerten. Aber wir wollen heute Morgen auch Ja zu den schweren Wegen sagen, die du uns auch führst. Wir wollen lernen, den Gehorsam manchmal an dem was wir leiden. Aber wir wollen das lernen, weil wir erkannt haben, dass du gut bist und nur gut bist und geduldig und gnädig und gütig und barmherzig und freundlich. So bist du zu uns. Was für ein König. Wir danken dir dafür. Danke, dass du uns unseren Starrsinn vergibst, unseren Trotz, unseres Versperren gegen deinen Willen, was es immer schon mal gegeben hat und vielleicht auch jetzt gerade und was auch noch mal vorkommen wird, weil wir noch im Training sind. Danke, dass du uns geduldig trainierst zu Menschen, die sich dir hingeben und lernen, deinen Willen zu tun. Danke, dass du gnädig bist. Danke, dass du uns unsere Schuld vergibst. Danke, dass dein Blut diese Kraft hat, was wir auch eben erlebt haben im Abendmahl. Amen.